vor 12 Jahren hat man 100 Millionen Verfolgte gehabt. 12 Jahre später 365 Millionen. Das ist massiv. Aber es wird erst dann, geht's wirklich an Herz und Nieren, wenn Menschen, die du kennt hast, mit denen du einen Weg gegangen bist, die du besucht hast in deinen Ländern, mit denen du zusammen gegessen hast, wenn man plötzlich hört, sie sind an ihrer Arbeit gefangen genommen worden, sind ins Gefängnis gesteckt worden, sind gefoltert, misshandelt worden oder gar umgebracht worden.
Eine tote Kirche ist eine Gefahr für niemanden, aber eine Kirche, die lebendig ist, die umwachsen ist, die evangelisiert, die Leute anzieht, das löst halt Reaktionen aus. Und ich glaube, das ist wie eine Gegenbewegung auf das Wachstum vom Christentum in diesen Regionen.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Medien Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Hier bei uns in Europa herrscht Glaubens- und Meinungsfreiheit. Das heisst, jede und jeder darf glauben und denken, was er oder sie will, solange das nicht anderen schadet. In vielen Ländern auf der Welt ist das aber anders. Menschen werden wegen ihrem Glauben diskriminiert oder sogar verfolgt. Christinnen und Christen sind dabei die Glaubensgruppen, die am meisten verfolgt werden. Laut dem Weltverfolgungsindex vom Hilfswerk Open Doors werden 365 Millionen Christen wegen ihrem Glauben verfolgt, Tendenz steigend. Mit dieser Realität bin ich auch selber tagtäglich konfrontiert gewesen, wo ich für ein Hilfswerk in diesem Bereich gearbeitet habe. Aber warum ist das so, dass Menschen verfolgt werden wegen ihrem Glauben? Dem gehen wir heute auf die Spur. Mein Name ist Karl Dietli. Und ich bin heute in der Bundesstadt Bern. Unser Gastgeber ist heute der Michael Mutzner. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Verein Christian Public Affairs und bist 10 Jahre lang, gell?
Genau.
Vertreter gewesen von der weltweiten Evangelischen Allianz bei den Vereinten Nationen, bei der UNO in Genf.
Das ist richtig. Also,
danke Michael, dürfen wir da sein, dürfen wir den Podcast da aufzeichnen, in diesen Räumlichkeiten, gibst du uns da Gastrecht. Und mit mir auch noch eine weite Reise gemacht heute hat der Sascha Ernst. Leiter vom Hilfswerk Aktion für verfolgte Christen und Notleidende, Schweiz, kurz AVC. Willkommen, Sascha.
Guten Morgen, Karl. Danke für die Einladung.
Osten, in Westen, gern. Wir reden ja über das Thema Verfolgung, Glaubensverfolgung, auch den Fokus auf Christenverfolgung legen, weil Christen, das sind ja die am grössten verfolgte Glaubensgruppe der Welt. Jetzt die Glaubens- und Meinungsfreiheit haben wir ja hier in der Schweiz im Westen, oder? Wie fest schätzt ihr das? Würde ich das sagen, dass wir das hier in der Schweiz haben, dass man sich frei kann bewegen kann, dass man seine Meinung sagen kann, dass man glauben kann? Für viele Leute ist es, oder für gewisse ist es wahrscheinlich selbstverständlich, aber ist es doch gar nicht. Wie würdet ihr das einschätzen, Sascha? Was würdest du da sagen?
Du, ich schätze es sehr. Ich reise ja für AVC in viele Länder. Aus der Schweiz sind über 43 Länder. Viele Länder, wo Christenverfolgung ist. Und vielmals komme ich zurück von Ländern, wo verfolgt werden, die wo an Jesus Christus glauben. Und das erste Mal ist mir das vor 20 Jahren, über 20 Jahren, im 2003 ist mir das aufgefallen, als ich den Iran besucht habe. Der Iran hat eigentlich bis 1979 ist Religionsfreiheit gesehen unter dem Schah Reza Pahlavi, Schah von Persien.
Genau, ja.
Dort ist aber so, den kennt man noch, der hat im St. Moritz hat ein Schlössli gehabt, sieht aus wie Schloss Dracula, bin ich
sehr
regelmäßig
daran vorbei. Sehr westlich orientiert.
Sehr westlich orientiert. Und dort hast du Religionsfreiheit gehabt. Also das heisst, Christen sind in Teheran auf die Strasse mit 200 Bibeln, haben die Welle verteilt und es hat einfach keinen interessiert. 1979 kommt der Ayatollah Khomeini aus dem Exil aus Paris, Frankreich, zurück, fängt an von Christen unterdrücken, fängt an von Bischöfen umbringen, fängt an von Kirchen schliessen und dann ist ein massiver Druck entstanden. Und das Interessante ist eigentlich dort, wo Christen gefunden haben, sie werden jetzt auch verfolgt, es geht ans Lebendige, haben sie angefangen mehr als je zuvor, das Evangelium verkünden, Bibeln verteilen und haben wahrscheinlich erst dann angefangen, wirklich, wirklich schätzen, was es heisst, wie es vorher war, wo man die totale Freiheit hatte.
Was würdest du sagen, Michael, die Glaubens- und Meinungsfreiheit? Du aus der politischen Perspektive noch ein bisschen, wo auch ja dein Verein Christian Public Affairs aktiv ist.
Ja, ich sehe es definitiv auch als ein grosses Privilegium. Ich denke, es ist in der Geschichte, aber auch heutzutage weltweit eher die Ausnahme, dass man das so erleben darf. Und das vergisst man manchmal. Aber da darf man wirklich eine grosse Dankbarkeit haben, dass man das hat, das Privilegium. Und ja, gerade auch eben, wenn man Geschichten hört von verfolgten Christen, wird das uns in Erinnerung gebracht, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Und das finde ich gerade aus dem Grund wichtig, dass man sich mit diesen Geschichten und diesen Situationen auseinandersetzt. Weil das Privilegium ist auch Verantwortlichkeit. Die Freiheit muss man gut nutzen.
Also ich muss aus meiner Sicht ehrlich gestehen, für mich war es eigentlich selbstverständlich gewesen. Und erst, als ich angefangen habe, auch in dem Kontext zu arbeiten, oder? Wo ihr jetzt arbeitet, habe ich gemerkt, das ist gar nicht so ein Privileg. Und es gibt viele Bereiche oder viele Regionen auf der Welt, wo das überhaupt eine andere Realität ist. Man könnte eigentlich sogar sagen, in Europa ist die Ausnahme, oder? Wenn man das jetzt geografisch anschaut. Aber kann das auch ein Nachteil sein, die Glaubens- und Meinungsfreiheit? Oder sehen Sie da noch Positives?
Im Grundsatz finde ich es positiv. Aber eine von den meisten Fragen, die mir gestellt werden, wieso haben die Länder und die Christen Erweckung, geistliche Aufbrüche, wo das Interesse für den Glauben, für den christlichen Glauben vorhanden ist. Und wir haben so wenig Interesse daran, müssen nicht mehr auch Verfolgung haben. Und ich finde, das ist wie das Ross am falschen Teil aufgezäumt. Geistliche Aufbrüche und Erweckung, das kommt nicht wegen der Verfolgung. Aber die verfolgt sind, die gehen wieder auf die Knie, die gehen wieder beten, die ringen wieder mit Gott. Dort wird der Glaube sehr real, sehr praktisch. Und dann fangen sie natürlich an, weiter erzählen, was ihnen wichtig ist. Und so fangen sie auch von Menschen erreichen, wo, ich meine, jeder Mensch, wir wissen, die Bibel sagt, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Jeder Mensch sucht, von wo er kommt, wieso er ist, woher er geht. Das ist in diesen Ländern auch so, gerade in muslimischen Ländern. Muslime sind geistliche Menschen, die suchend sind. Und gerade dort, wo viel, viel Druck ist, da gibt es eine Ausbreitung vom Evangelium. Und das ist sicher ein positiver Aspekt. Ich will aber nicht sagen, lass uns beten für Verfolgung. Das möchte ich schon nicht, nein.
Dann geniessen wir noch ein bisschen unsere Privilegien. Michael?
Ja, ich sehe es auch so. Also, Krisensituation allgemein und Verfolgung ist ein Teil davon, das bringt einem zu einer Positionierung, oder? Da kann man nicht einfach zwischendrin bleiben. Und solche Situationen braucht man manchmal wie im Leben, dass man sich klar positioniert. Und da kann man nicht lauwarmer Gläubiger bleiben. Ja, darum denke ich, das ist so. Schwierige Situationen können sich schlussendlich als ein Segen erweisen, weil sie uns weiterbringen. Und das ist mit Verfolgung so und das sind auch mit anderen Krisensituationen ist das der Fall, denke ich. Von dem her, ein einfaches Leben kann schon auch ein Nachteil sein, denke ich. Und jetzt auf der Metaebene würde ich sagen, die Frage stellt sich auch, ist es ein Nachteil, dass, wenn man in einem Freiheitssystem lebt, oder? Ist es ein Nachteil, dass man in einem System lebt, wo Freiheit ist? Mhm. Und ich denke, das ist auch eine Verantwortlichkeit. Der Churchill hat schon gesagt, Demokratie ist das wenigste, schlimmste System von allen. Und ich denke, das hat auch mit der Freiheit zu tun. Freiheit ist eine Verantwortlichkeit, aber das ist immer noch das beste System, das wir haben. Darum bin ich eigentlich ein Befürworter von Rechtsstaat und Freiheit. Lieber das als Autokratie, wo da eine oder eine Regierung sagt, wo es durchgeht.
Ja, und in diesen Ländern ist es dann so, dass es eben wirklich für Minderheiten oder für Gruppen, die eben nicht akzeptiert sind, nicht einfach sind, wenn wir jetzt allein aufs Christentum schauen, oder? Gibt es ja Statistiken, auch da der Weltverfolgungsindex vom Hilfswerk Open Doors, wo wir von Anfang an sehen, auch nach verbunden sind mit ihnen. Dort heisst es ja momentan, dass 365 Millionen Christen weltweit verfolgt werden wegen ihrem Glauben. Und da gibt es ja auch noch verschiedene Abstufungen, dazu kommen wir dann auch nachher noch. Jetzt zuerst mal zum persönlichen Bezug. Was macht das mit euch, ihr, die in diesem Kontext arbeitet, wenn ihr das hört? So viele Menschen, die verfolgt werden.
Ich muss vielleicht sagen, früher, wo das Thema Christenverfolgung als Christ für mich kein Thema war, ist das so etwas gesehen, wo man ein beklemmendes Gefühl ausgelöst hat, wo du gedacht hast, das ist wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig, es sind traurige Geschichten dahinter. Aber dass es dermaßen eine Dimension hat von mehreren hundert von Millionen von Menschen, die verfolgt werden, wie du sagst, in verschiedenen Kategorien von Verfolgung, aber vor 12 Jahren hatten wir 100 Millionen Verfolgte gehabt, 12 Jahre später 365 Millionen, das ist massiv, aber es wird erst dann, geht es wirklich an Herz und Nieren, wenn Menschen, die du kennt hast, mit denen du einen Weg gegangen bist, die du besucht hast in deinen Ländern, mit denen du zusammen gegessen hast, wenn man plötzlich hört, sie sind an ihrer Arbeit gefangen genommen worden, sind ins Gefängnis gesteckt worden, sind gefoltert, misshandelt worden oder gar umgebracht worden. Dann wird es sehr real. Und das ist das, wo ich wo ich schon mal sage, das musst du auch immer wieder verkraften. Das sind Freunde, es sind Leute, die du nicht kennt hast, die plötzlich nicht mehr da sind. Und dort wird die Christenverfolgung sehr real und auch persönlich.
Mhm. Und bei dir, Michael?
Ja. Wir haben gerade vor gut zwei Wochen haben wir da eine Kundgebung in Bern, wo für die verfolgte Christen war. Und da hat es ein Grabfeld gegeben mit Kreuz, wo die 5400 Christen, die letztes Jahr gestorben sind, erinnert hat. Und jeder hat dürfen vor einem Kreuz stehen oder nüllen. Und wo ich dort gestanden bin, habe ich gedacht, das ist ein Einzelschicksal, wo hinter dem Kreuz steht. Das ist eine Person mit Angehörigen, mit Familie, vielleicht Frau, Kinder, wo jetzt ein Mann oder ein Ehemann oder einen Vater verloren haben. Und das macht schon etwas mit einem. Ich habe persönlich auch mit verfolgten Christen zu tun gehabt in meiner Arbeit. Und es hat auch schon gegeben, dass zum Beispiel mir Leute auf Genf eingeladen haben, um ein Zeugnis abzugeben. Und dass die durch ihr Kommen in Genf nachher daheim verfolgt worden sind und verhaftet worden sind, weil sie da ihr Zeugnis abgegeben haben. Und da denkt man, ja, da muss man sich schon gut überlegen, was man macht. Das hat dann Konsequenzen für die Leute, die sehr real sind. Ja.
Also man spürt es bei euch beiden, ihr redet aus Erfahrung, oder? Ihr sind schon eigentlich in eurem Alltag, kommt ihr immer wieder mit dem in Berührung. Jetzt eben, ich habe ja schon ein bisschen bruchstückhaft erwähnt, wo und wie, dass ihr ungefähr tätig sind, aber vielleicht ist es ja am einfachsten, wenn ihr auch noch selber sagt, in welchem Kontext sind ihr tätig und wo begegnet euch das in eurem Alltag, eben das Thema verfolgte Christen? Also du als Leiter von einem Hilfswerk, der sich mit dem auseinandersetzt, nehme ich an, das ist omnipräsent, oder?
Das ist omnipräsent, das ist wöchentlich so. Wöchentlich kommen Anfragen von Pakistan, von Bangladesch, von Sri Lanka, von Syrien, vom Iran, von Afghanistan. Wir sind verfolgt, mein Mann ist umgebracht worden, wir haben nichts, wir stehen auf der Straße, wir müssen flüchten, wir sind in der Türkei, dürfen nicht arbeiten, wissen nicht, wie wir über die Runde kommen oder so. Das ist schon ein tagtägliches Thema. Und man fragt sich natürlich, wie kannst du den Leuten am einfachsten helfen? Natürlich, du musst einerseits die Leute in Sicherheit bringen. Das versucht man. Man versucht, wenn es geht, vor Ort sie zu besuchen. Man versucht, etwas ihre Existenz verloren haben, Hab und Gut, Häusli verloren haben, wo sie vertrieben worden sind aus dem Dorf, dass man ihnen praktisch mit Finanzen unter die Arme greift und ihnen hilft, ein neues Zuhause aufzubauen. Etwas, was man häufig vergisst, ist die tiefen, traumatischen Erlebnisse, die Menschen gemacht haben. Mhm. Und dort ist der grosse Mangel, den ich sehe. Dort fehlt es häufig an Fachpersonal, das über Wochen und Monate mit diesen Leuten kann die Traumata aufarbeiten. Und viele haben wir gesehen, viele Christen, gerade in Syrien, die gesehen haben, wie man vor ihren Augen Leute enthauptet hat und so. Das sind Leute, die Traumata nicht aufgearbeitet haben. Das ist und jetzt ein bisschen despektiert sind, wie tickende Zeitbomben. Die laufen das wie lang wirklich aufrichtig und plötzlich scheren sie aus und wir kennen nicht mehr, was das für Menschen sind. Mhm. Wo ihr ganz Schmerz überhand nimmt und sie wie lebensunfähig macht. Und das ist traurig, das ist etwas, was ich beobachte und da versuchen wir auch immer wieder anzusetzen.
Eben, und das auf einer persönlichen Ebene, oder? Ihr seid eigentlich wirklich ein Hilfswerk, das anpackt und probiert überall auf der Welt tätig zu sein, oder?
Genau, also du bist in der Schützengräbe dort, wo Licht auf Finsternis, wo Freude auf Not trifft und knallt. Und natürlich, wie es Michael vorher gesagt hat, du hast durch das eine Person ins Gefängnis kommt, hast du hinten dran eine ganze Familie, eine ganze Sippschaft, die nachher unter Generalverdacht kommt, Christen zu sein. Und man vertreibt sie und müssen sie zum Teil ihnen helfen, das Land zu verlieren. Wir sind in Jemen gewesen, vor kurzer Zeit. Da sind mehrere Leute festgenommen worden. Drei Leute hat man öffentlich auf dem Dorfplatz erhängt. Drei sind im Gefängnis. Weiss man nicht, ob sie noch am Leben sind. Aber um das Leben der Familie zu schützen, hat man die müssen in ein Nachbarland bringen. Und das muss schnell gehen, das muss rasch gehen, das ist mit hohem Aufwand verbunden. Und dann musst du sie begleiten und betreuen, dort in dem Land, wo sie dann schlussendlich sind.
Mhm. Michael, bei dir ist es wahrscheinlich das gleiche Thema, aber ein bisschen anderer Kontext.
Ja, genau, ein bisschen ergänzend würde ich sagen. Jetzt nicht direkte Hilfe und direkte Kontakt aktuell mit den verfolgten Christen, sondern ein Einsetzen für sie auf politischer Ebene. Bei dem Verein, wo ich arbeite, Christian Public Affairs, haben wir mehrere Mitglieder, darunter die Arbeitsgemeinschaft Religionsfreiheit von der Schweizerischen Evangelischen Allianz, wo die AVC auch ein Teil davon ist. Und da tun wir uns einsetzen mit einem Netzwerk von Parlamentariern, die Briefe schreiben, die Kontakt mit Botschaftern suchen oder sich beim EDA einsetzen oder Vorstöße machen. um sich für das Thema Religionsfreiheit, Verfolgung, Christenverfolgung einzusetzen und thematisieren.
Da haben wir auch Erfolg, oder? Wie schätzt du sie?
Ja, erstaunlicherweise, kann man sagen, hat man dann, wenn man rückblickend genau schaut, mehr Erfolg, als man meint. Ich habe zum Beispiel analysiert Briefe, die wir in der letzten Legislatur, also 2019 bis 2023, verschickt haben. Das sind 27 Briefe gewesen. Und die Hälfte davon hatte eine Auswirkung gehabt. Also man muss sagen, das ist beachtlich. Oft sind das koordinierte Aktionen, das sind nicht nur Schweizer Parlamentarier aktiv, sondern auch zum Teil Politiker aus anderen Ländern. Aber diese Kampagnen, die führen zu etwas. Und darunter sind bei diesen Briefen sind 54 gefangene Christen gewesen, und davon sind 24 früher befreit worden, als man es erwartet hat. Also das ist erfreulich. Oft sind das nicht sehr öffentliche Fälle. Das ist zum Teil zielführender, wenn man das diskret behandelt. Aber das führt zu Resultaten und das freut uns natürlich. Darum machen wir das auch weiter so.
Also wirklich von Erfolg gerönt, ja.
Ich möchte das noch unterstreichen, was der Michael sagt. Der Gang in die Öffentlichkeit ist so etwas Wichtiges. Darum machen wir so Aktionen wie Verfolgung jetzt. Aber auch wenn zum Beispiel im Iran, in einem Land, wo vor 100 Jahren jetzt noch 100 Christen gab und jetzt hat es Hunderttausende. Und in diesem Land verschwinden regelmäßig Christen im Gefängnis, im Evin-Gefängnis in Teheran, weil man ihnen vorwirft, dass sie die Staatssicherheit untergrabend. Und viele von diesen No-Names, die in der Untergrundkirche waren, wenn man ihre Namen nicht bekannt macht, dann kann man mit diesen Leuten machen, plus minus, was man will. Und viele werden umgebracht und so. Aber wir haben es schon häufig erlebt, in dem, dass man über Social Media einen Namen bekannt macht. Und plötzlich geht das Ganze rund um den Globus herum. Und man hört Reaktionen von den USA, von Australien, von Schweiz, von Europa, von anderen Ländern.
Das tut aufwühlen.
Das tut aufwühlen. Ja. Und das macht Behörden, die Revolutionsgarde im Iran, vorsichtig. Man kann nicht einfach mit jemandem im Folterkeller machen, wie man will, sondern wenn der nicht mehr lebt, wieso lebt er nicht mehr? Was hat er gemacht mit dem? Das ist öffentlich. Also da hat man gemerkt, im richtigen Zeitpunkt Namen bekannt machen, ist ein Stück weit auch ein Schutz für die Verfolgten.
Dann wir doch das Thema Verfolgung mal ein bisschen abstecken. Wir haben ja vorher noch diskutiert, eben Verfolgung, das kann ja ganz verschiedene Bereiche haben. Ich habe jetzt die Frage nicht aufgeschrieben, aber möchte sie darum trotzdem stellen. Was könnten verschiedene Arten von Verfolgung sein? Und um es vielleicht bewusst auch öffnen, ich habe ja auch schon Länderdossiers zum Beispiel über Indien gelesen und dann ist verfolgte Gruppen ist ja nicht nur Christen gestanden, sondern zum Beispiel auch Muslime. Also betrifft ja nicht nur Christen. Gibt es aber da auch etwas, wo ich unterscheiden würde, Christenverfolgung und Verfolgung von anderen Gruppen?
Ja, wenn man gewisse Studien anschaut, dann sieht man, dass man zum Teil unterscheidet zwischen der staatlichen Verfolgung und der sozialen Verfolgung. Das finde ich schon mal eine hilfreiche Unterscheidung.
Also der Staat, der verfolgt und Mitmenschen, die einen verfolgen.
Genau. Der Druck kommt manchmal direkt vom Staat, wo selber involviert ist in dieser Verfolgung. Oder Beispiel Nordkorea, wenn ich jetzt ein extremes Beispiel nehme. Und dann gibt es Situationen, wo eigentlich der Staat nicht direkt verfolgt, aber die Verfolgung kommt vom Umfeld, von der Gesellschaft, von Familie und etc. Und da hätte der Staat eigentlich die Verpflichtung, die Christen zu schützen, aber oft macht er das auch zu wenig. Und das ist dann noch eine andere Situation. Also das sind wie schon mal zwei Situationen. Nachher gibt es je nach Kontext etliche Nuancen und Hintergründe zu der Verfolgung. Und das muss man jedes Mal gut analysieren und eben nicht zu schnell Schüsse kommen. Aber was ich auch feststelle, ist, dass einfach auch oft ein Machtspiel vorhanden ist. Also da gibt es eine dominierende Gruppe oder Gruppe, die der Macht ist und wo die andere Gruppe unterdrückt, vor allem wenn sie keine Kontrolle hat über sie. Und davon betroffen sind dann Christen, aber zum Teil auch andere Minderheiten. Und dann gibt es religiöse Gruppen, die in einem Kontext, wo sie in einer Minderheit sind, verfolgt sind. Und in einem Kontext, wo sie dann in der Mehrheit sind, Verfolger sind.
Wieder verfolgt, ja.
Jetzt Beispiel Indien nicht mehr. Das sind Muslime extrem verfolgt. Und Christen. Durch einen hinduistischen Nationalismus. Oder? Also das ist schon wichtig, dass man diesen Kontext genau anschaut.
Gerade wenn man Indien aufgreift, oder? Ich bin jetzt gerade vor wenigen Wochen von Indien zurückgekommen. Im Süden von Indien, da lässt man Christen plus minus gewähren. Im Norden von Indien, im Hindi-Belt, dort ist Christenverfolgung massiv.
Also so bei der Hauptstadt umeinander, so Neu-Delhi und so?
Ja, Delhi auch, aber dann rauf wirklich mehr in den Norden, an der tibetischen Grenze rauf und weiter Norden rauf. Gerade in Chhattisgarh hat man vor wenigen Monaten gehört, wie man Christen aus dem Gottesdienst raus, während dem Gottesdienst rausgeholt hat, von radikalen Hinduisten verklopft worden sind, verschlagen worden sind, nackt ausgezogen worden sind, in den Dschungel rausgeschickt worden sind, sich selber überlassen hat. Das zum Teil angeführt von einer militanten hinduistischen Partei, RSS. Die hinduistische Partei ist wiederum geschützt von der Hauptpartei vom Modi, vom Staatspräsident. Mhm. Und unter den Augen von der lokalen Polizei werden die Christen verhauen, umgebracht, niedergeschlagen und sie machen nichts. Und wenn man natürlich hört, wie ein Staatspräsident, ein Modi, vor wenigen Monaten gesagt hat, als er Kind war, da war er überzeugt, er sei eine biologische Abstammung von seiner Mutter. Jetzt als erwachsener Mensch weiss er, dass er direkt von Gott geschickt worden ist. Also, das ist natürlich schwierig. Da sieht sich ein Staatspräsident quasi als Gott selber und er will um alles in der Welt die hinduistische Religion schützen und er sieht, wie explosionsartig die Christen zunehmen. Fast dort, wo es verfolgter ist, desto mehr kommen zum Glauben. Und da versucht er mit allem Kraft, das zu unterdrücken und zu schützen, seine Religion zu schützen und Christen wie andere Minderheiten auszumerzen, und zwar unter Kosten ist, was es wolle. Das ist sicher das eine. Andersrum schauen wir China an, dann sehen wir, dass der Anteil der Christen sind unterdessen grösser als die kommunistische Partei gross ist. Wir rechnen damit, dass von den fast 1,5 Milliarden Chinesen, die es hat, dass man um die zwischen 300 und 400 Millionen Christen hat. Also die bekommen eine Masse und eine gewisse Grösse, die eine chinesische Regierung nicht gerne hat, wenn man da Kontrolle verliert. Und dann hast du andere Länder, die wiederum schlichtweg Angst haben, dass man die dekadent westliche Kultur in sein Land reinlässt und Christen eigentlich mit der Kultur vom Westen vergleicht. Also das ist für sie eine Bedrohung, das hat ja nichts mehr mit Religion zu tun in erster Linie. Also
die islamischen, muslimischen Länder gehören dort dazu, oder?
Ja, unter anderem auch. Gut, ich würde sagen, wenn man die islamischen Länder anschaut, dann wenn wir wissen, dass Islam Unterwerfung heisst, dann wissen wir, es wird nichts anderes geduldet als der Islam allein. Und dort wird dementsprechend gegen alles vorgegangen, was nicht muslimisch ist.
Also jetzt haben wir mal Indien gehört, China, ein bisschen die islamische, muslimische Welt. Was würde sonst noch sagen, so die Brandherde von dieser Welt? Kann man das so ein bisschen zusammenfassen, die Kontinente, teilweise Afrika, Asien, Südamerika, oder ist das zu einfach gefasst? Gibt es eine Europa-Verfolgung oder zumindest Vorstufen davon?
Es hat sicher auf jedem Kontinent Verfolgung. Etwas vom Schlimmsten in Afrika ist, was in Nigeria passiert, wo innerhalb von 4 Jahren über 15'000 Menschen umgebracht worden sind, von den radikalisierten Fulani-Hirten über Boko Haram und so, wo die Regierung nichts macht. Oder wenn ein Dorf abgebrannt worden ist, Christen umgebracht worden sind und man die Regierung und die Polizei ruft, dann kommen die einen Tag, zwei, drei später, wenn alles vorbei ist und so. Also die Unterstützung vom Staat Zero. Und das ist eine Riesennot, ja.
Wie würdest du das noch auslegen, gerade vielleicht von rechtlicher Seite? Da kann es ja schon in Europa gerade auch Einschränkungen geben.
Ja, und natürlich soziale Verfolgung kann es überall geben. Das ist ja so. Da können auch Fälle in Europa passieren. Aber da sollte im Prinzip der Rechtsstaat können einschreiten und die Leute schützen. Und ja, klar ist die christliche Minderheit in Europa immer mehr unter Druck in einem Kontinent, der sich auch immer mehr säkularisiert und polarisiert. Aber das ist trotzdem kein Vergleich, meiner Meinung nach, mit der Situation, die da andere Länder erleben. Da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass man nicht so eins zu eins vergleicht. Wir sind weiterhin noch in diesem Bereich in einer privilegierten Situation. Ja, und ein anderes Land, das mir näher ist, ist Algerien. Ich habe mich relativ viel für das Land eingesetzt in den Jahren, als ich an der UNO war. Mhm. Und dort ist eigentlich hat sich eine Kirche entwickelt in einem halben Jahrhundert von quasi 0 auf 50 plus Gemeinden. Und plötzlich hat es dann eine Reaktion gegeben von der Regierung in den letzten 5 Jahren. Aus welchen Gründen ist nicht ganz klar, das kann man nur vermuten. Aber mittlerweile sind quasi alle Freikirchen, die es dort gegeben hat, geschlossen worden. Und das macht für die Christen dort natürlich extrem schwierig. Aber da hat es wirklich eine starke Gegenbewegung gegeben, auch mit über 50 Christen, die da vor Gericht gekommen sind, und die haben einen extrem starken Druck im Moment und sind sicher auch dankbar für die Solidarität, dass man sich für sie einsetzt, dass man für sie redet. Und das sind solche Situationen, wie Sascha gesagt hat, wo es wichtig ist, dass man die auch an die Öffentlichkeit bringt. Das muss man machen. Ja.
In Algerien jetzt ein Beispiel, wo man kann sagen, es wird immer schlimmer und allgemein, wenn man ja den Index anschaut von Open Doors oder die Entwicklung von der Verfolgung auf der Welt, ist schon eine Tendenz. Es wird schlimmer, es wird nicht besser, es gibt immer mehr Leute, die verfolgt werden. Eben die Zahl, die ist ja immer gestiegen, bis jetzt 365. Wieso ist das so? Wieso wird es immer schlimmer? Wieso wird es nicht besser? Trotz allem Einsatz von euch, von weltweit, überall engagiert man sich ja. Und es wird nicht besser.
Wir haben vorher über verschiedene Gründe geredet. Es gibt politische Gründe, es gibt soziale Gründe und so weiter und so fort. Aber abgebrochen nach 20 Jahren Missionsarbeit und Arbeit unter verfolgten Christen, würde ich sagen, Jesus scheiden sich die Geister. Oder? Mhm. Er hat von sich gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und es kommt niemand zum Vater im Himmel, genau, als durch mich, Jesus Christus, allein.
Das kann man jetzt glauben oder nicht, oder?
Das kann man glauben oder nicht, aber schon allein der Absolutheitsanspruch geht für gewisse Religionen gar nicht. Und darum werden nachher Christen zur Zielscheibe von der Verfolgung, von der Unterdrückung. Und natürlich, Christen sind, gerade in Verfolgungsländern, ist die Anzahl der Christen hat massiv zugenommen. Im 1979, wie ich vorher gesagt habe, unter dem Schah Reza Pahlavi im Iran, hast du 100, 130 Christen gehabt. Jetzt hast du mehrere Hunderttausend. Aber was ist passiert? Der Ayatollah ist zurückgekommen, hat angefangen, Kirchen zuzutun, hat angefangen, Bischöfe strategisch umbringen. Wir haben den Heikhof Seppian bei uns im Büro gehabt. Der hat gesagt, weisst, bei uns werden im Schnitt zwischen 2 und 3 Monaten ist unsere Zeit zum Leben und Überleben. Ich werde wahrscheinlich zurückgehen und dann bringen sie mich um. Würden ihr euch bitte um meine Familie kümmern? Und effektiv, so ist es gegangen. Die Reaktion der Christen, die vorher zerstritten waren, die eigentlich nicht starke Christen waren, die sind in den Untergrund gegangen, die haben sich angefangen in den Häusern zu treffen. Mhm. Die haben täglich Gottesdienste gehabt, von Montag bis Samstag, aus purer Angst, dass es ihnen ins Leben geht. Und das wiederum ist der Motor geworden von den geistlichen Aufbrüchen, die jetzt im Iran stattfinden.
Also würdest du sogar sagen, dann braucht es eine Verfolgung wieder?
Nein, wie ich vorher gesagt habe,
es braucht... Das Effekt vom Schlimmerwerden, oder?
So. Es braucht nicht Verfolgung für Erweckung, es braucht, dass die Gläubigen wieder zurück zu ihrem Kernauftrag gehen, und zwar durch alle Böden durch den Glauben, was Gott in seinem Wort uns gegeben hat, und wieder zurück auf die Knie gehen. Weil schlussendlich ist Erweckung, kommt aus dem Gebet raus, und nicht wegen der Verfolgung. Aber weil die Menschen verfolgt werden, gehen sie zurück ins Gebet. Mhm. Das würde ich sagen. Mhm.
Was würdest du sagen? Wieso wird es schlimmer?
Ich kann dem nur zustimmen. Eine tote Kirche ist eine Gefahr für niemanden. Aber eine Kirche, die lebendig ist, die umwachsen ist, die evangelisiert, die Leute anzieht, das löst halt Reaktionen aus. Und ich glaube, das ist wie eine Gegenbewegung auf das Wachstum vom Christentum in diesen Regionen. Das ist leider so. Darum kann ich nur zustimmen an dem, was der Sascha sagt. Also im Untergrund geht es auch um das. Also
back to the roots.
Ja, und die Verkündigung und was die auslöst, oder? Auch Gegenreaktionen.
Und auch ein sich abwenden von purer Religion, wo irgendwie leer ist, zu gelebtem Glauben. Das ist ja das Attraktive.
Also nur noch Ritual erfüllen und.
Genau, du hast verschiedene Statistiken zeigen, du hast täglich zwischen 2, 3 und 400.000 Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das spricht eine Beziehung mit dem unsichtbaren Gott eingehen. Und das ist etwas anderes als Religion leben. Und in vielen Ländern, wo wir unterwegs sind, die sind gewohnt, über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende Religion zu leben, die ihnen aber schlussendlich nichts gebracht hat. Und jetzt kommt so eine freimachende Botschaft von Jesus Christus. Du bist gerettet durch Gnade und Glauben. Du bekommst Lebensinhalt, du bekommst Lebenssinn, du bekommst Lebensfülle, du bekommst Vollmacht und Freude und Liebe und alles. Ich meine, das ist ja extremst attraktiv. Es wäre ja jemand blind und taub, er würde sich nicht irgendwie in die Richtung ausstrecken. Und in vielen von diesen Ländern sind die Leute einfach religionsmüde geworden. Haben zum Teil auch gesehen, das muss ich auch sagen, wir sind in Gebieten unterwegs, in Syrien, im Iran, im Irak, wo 1500 Jahre lang das Evangelium nie nicht hergekommen ist. Und jetzt passiert unter dem IS, unter dem islamischen Staat, passieren die schlimmsten Gräueltaten. Und was passiert bei den Muslimen? Kollektiv, Millionen von Muslimen haben sich gesagt, das kann doch nicht mit rechten Dingen zu und her gehen. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Und haben angefangen, sich kollektiv von von ihrer Religion zu distanzieren. Aber weil Muslime geistliche Menschen sind, suchen sie trotzdem nach Gott. Und die Verheißung in der Bibel ist, wer Gott von ganzem Herzen sucht, egal in welcher Kultur, egal in welcher Religion, dort gibt es eine Begegnung.
Jetzt eben, wir haben gesagt, Christen sind die am grössten verfolgte Gruppe. Jetzt wäre meine Frage, warum ist das so und warum werden dann auch noch andere Gruppen verfolgt? Oder das ist bei dir schon ein bisschen rausgehört, Sascha. Der Einzigartigkeitsanspruch vom Christentum, von Jesus, von seinen Aussagen. Ist das der Grund, warum das wegen dem Christen am meisten verfolgt werden und warum werden dann andere noch verfolgt?
Ich will nur einen Satz sagen, nachher Michael und ich die. Aber ich glaube, das Christentum ist das attraktivste Glaubensangebot auf dieser Welt. Und darum verkauft es sich auch so gut. Und es ist erfahrbar und es ist erlebbar.
Ja, das stimmt natürlich. Und daneben ist das auch einfach eine geografische Realität. Und von den Zahlen auch. Also, Christentum ist halt eine der grössten Religionen weltweit. Mit, wenn ich mich nicht irre, über 2 Milliarden Christen weltweit. Und viele davon leben in Ländern, wo die religiöse Minderheit allgemein unterdrückt werden. Und das sind Christen halt Teil von der Unterdrückung von Ländern, wo man der Meinung ist, dass man eigentlich in dem Land alle von der gleichen Religion sollten sein und dass das ein Verrat ist, wenn man eine andere Religion annimmt. Und dann ist in dieser Situation, löst das halt die Zahl aus.
Da sind wir schon voll im Warum rein. Gibt es sonst noch etwas zu ergänzen, warum Menschen allgemein abgelehnt oder verfolgt werden? Eben, das kann ja spirituelle, geistliche Hintergründe haben. Es kann ja einfach, ich meine, im Zusammenleben, man hat auch nicht jeden gleich gern wie der andere. Bei uns in der Schweiz ist das wahrscheinlich, man weicht einander aus. Oder im schlimmsten Fall sagt man mal, wenn vielleicht der Nachbar ist, hey, mal ruhig, deine Kinder sind zu laut. Oder?
Vielleicht ist es schlichtweg für viele einfach eine Bedrohung. Tun wir das abbrechen von weltweit auf China zum Beispiel. Die kommunistische Regierung in China sieht eigentlich alle grösseren Menschengruppen als eine Gefahr für das System und für sich selbst. Und fängt, weil sie Angst haben, Kontrolle zu verlieren, fangen sie einfach Kontrolle ausüben. Unter Mao Zedong ist ja so gewesen, dass man alle Missionare aus dem Land rausgeschossen hat, Christen ins Gefängnis gesteckt hat, Bibeln verbrennt hat. Und die Frau von Mao hat ja in einer Überzeugung und in einem Stolz gesagt, wir haben keine Missionare mehr im Land und die letzte Bibel, die im Land noch sich aufhalten, die ist im Museum und alles andere ist tot. Während sie das gesagt hat, ist ja der grosse Aufbruch in der Untergrundkirche gewesen. Je mehr Druck war, desto mehr ist der geistliche Hunger gekommen. Und man hat vom Ausland angefangen, Millionen von Bibeln ins Land hineinschmuggeln. Und während sie überzeugt war, dass die Religion tot ist, ist im Untergrund richtig gehend die Kirche explodiert, oder? Und alle 20 Jahre gibt es neue Verfolgungswellen. Aktuell, im jetzigen Zeitpunkt, während in China, wo ja riesig ist, während Kirchen so gross wie Kathedralen, selbst 3 Selbstkirchen, die offiziell anerkannte Kirchen in China, werden am Erdboden gleich gemacht. Bibeln werden zu Tausenden verbrennt. Die chinesische Regierung schafft eine neue kommunistisch-sozialistische Bibel, Neues Testament, wo man grundlegende Wahrheiten rausnimmt und mit sozialistischen, kommunistischen Ideen versetzt. Also man versucht...
Patchwork-Bibel
sozusagen. Patchwork-Bibel. Also man hat Christentum, das einfach gewachsen ist durch die Hilfe vom Geist Gottes, hat man nicht können bremsen. Also die neue Strategie von der chinesischen Kirche ist, wenn man nicht eine aufstrebende Kirche bremsen könnte, dann setzen wir uns mit ihnen ins Bett und versuchen, irgendwelche Kompromisse zu schaffen.
Ja, und dann gibt es natürlich auch die soziale Verfolgung. Also wenn sich ein Mensch bekehrt in einer Familie, wo alle zum Beispiel Muslim oder zu einer anderen Gemeinschaft gehören, dann kommt das natürlich überhaupt nicht gut an in dieser Familie. Die Familie selber ist unter einem grossen sozialen Druck. Das ist für sie eine riesige Schande. Und dann kommt es dazu, dass die Familie selber einen Angehörigen verfolgt, oder? Was ja eigentlich ja, unverständlich ist. Aber der soziale Druck und der Glaube, dass das ein schwerwiegender Fehler ist, ist bei denen so tief verankert und auch die Schande, wo sie dann tragen, dass das zu solchen Reaktionen führt. Ja.
Und da gibt es nicht selten, gibt's afrikanische und asiatische Länder, wo der Animismus, der Geisterglaube so gross ist. Und jetzt kommt eine Person in dieser Familie kommt zum Glauben an Jesus und hört auf, die Geister anzubeten, hört auf, denen Opfer zu bringen. Und dann ist eine kollektive Angst in der Familie, dass man jetzt quasi der Zorn der Geister auf sich ruft, wenn man dem tatenlos zuschaut. Und dann werden genau solche Leute werden verfolgt, werden aus der Familie rausgeschossen oder werden in der Familie selber umgebracht.
Aber wäre wahrscheinlich auch so, wenn er oder sie Muslim oder Muslim werden.
Genau.
Gehen wir zurück zu den Menschenrechten Europa. Vielleicht aus erster Sicht, oder wenn man vielleicht aus so einem Land kommt, ist das dann vielleicht die ideale Gesellschaft, weil wir wirklich, das verdanken wir auch dem Christentum oder am Erbe vom Christentum, dass wir die Rechte haben. Müsste es nicht eine Welt geben, wo alle so würden funktionieren wie in Europa? So ein bisschen, wäre das eine perfekte Welt oder wäre das auch nicht gut?
Ja, ich glaube, erstens, man muss immer ein bisschen demütig sein und man muss aufpassen, sich selber da als zu stark als positives Beispiel zu erwähnen. Ich glaube, wir haben in Europa auch unsere Schwierigkeiten und das ist sicher von weitem nicht alles perfekt. Und ich glaube, da müssen wir uns nicht unbedingt zu stark in den Vordergrund setzen. Dass wir den Rechtsstaat haben und dass wir Freiheiten haben, auf das können wir stolz sein und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Aber was man nachher damit macht, ist nicht immer alles positiv.
Also wir haben auch Probleme, oder? Das genau. Ist klar, auch wenn vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene.
Genau, aber der Rechtsstaat, glaube ich, und die Freiheit, ich bin überzeugt, dass es eigentlich auch ein christliches Erbgut ist. Ich sehe, in meinem Glauben gibt Gott einem Menschen eine grosse Freiheit und Verantwortlichkeit und er muss mit dem etwas Gescheites machen. Und ich glaube, ein staatliches System, das so funktioniert, ist in meinen Augen auch eben das Beste, dass jeder die Verantwortung über sein Leben kann wahrnehmen kann. Der Staat muss einfach den Rahmen schaffen für die Freiheit. Und in dem Rahmen ist es nachher der Auftrag der Kirche, auch das Evangelium zu verkünden. Das ist auch meine Hoffnung. Aber das ist dann der Auftrag von der Kirche. Das ist dann noch ein anderer Auftrag. Ja.
Also ich würde sagen, wir sind wirklich absolut dankbar, dass unser Rechtssystem in Europa nicht zu vergleichen ist mit dem in Nordkorea oder in Somalia oder in anderen Ländern, wo Christen auf brutalste Art und Weise verfolgt werden.
Das ist gerade die heftigste Beispiel vom Index genommen, oder von der Rangliste.
Effektiv. Platz 1 bis... Platz 1, 2, 3. Afghanistan, oder, wo wir ja auch am Arbeiten sind, wo die Taliban von Haus zu Haus gehen und Handys kontrollieren. Wenn etwas Christliches drauf ist, darf man sich jetzt gerade noch am Christentum absägen oder man wird einfach umgebracht. Das ist Realität. Tagtäglich passiert das. Ich glaube, wenn wir Europa anschauen, auch Europa ist nicht perfekt, aber ich glaube, wir können es nicht vergleichen. Wir haben mehr vielleicht so eine wachsende Diskriminierung. Ich sehe die Verfolgung bei uns mehr da, dass wenn man konsequent will, christliche Vorstellungen oder Ideologien verfolgen und durchsetzen und dem treu sein, wie das immer wieder auch Stress oder Diskriminierung nachziehen kann. Darum, unser Teil, glaube ich, auch dort darauf herzuweisen, dass man so Sachen schon im Keime erstickt. Die schwierigste Verfolgung in Europa selber, glaube ich, sind die Flüchtlinge, die aus islamischen Ländern kommen, die sich im Christentum angehängt haben und die jetzt in Flüchtlingslager sind, in Flüchtlingsauffangsheim sind und dort drangsaliert werden von den Leuten, die aus ihrer ursprünglichen Religion rauskommen. Also die erleben zum Teil massive Verfolgung, inklusive Schläge auch in Europa.
Da kommen wir doch schon zu den Lösungsansätzen. Verfolgung, was ist das euer Ziel, wenn ihr euch engagiert? Es wäre ja eigentlich die Traumvorstellung, dass es die gar nicht mehr gäbe. Aber ich habe eben auch schon anders gehört. Also ist das eine Illusion oder was ist das Ziel hinter dem, dass ihr euch für eben die verfolgten Menschen, speziell für die verfolgten Christen einsetzt?
In meinem Glauben, ich bin der Überzeugung, dass es eines Tages keine Verfolgung mehr wird geben. Das ist meine grosse Hoffnung.
Aber nicht auf dieser Welt wahrscheinlich.
Aber vielleicht nicht auf dieser Welt. Aber darum glaube ich, ist unser Einsatz für Gerechtigkeit wie ein Zeichen für die Realität, die mal kommt. Und bis die mal kommt und bis ich glaube, das ist dann, wenn die Herrschaft unter Jesus ist, dass wir da eine gerechte Welt werden erleben ohne Verfolgung und ohne alle anderen problematischen Sachen,
die es also der Himmel, Welt wo gibt. Christen genau, daran glauben, oder? Wir genau, als Christen, ja.
Dann gibt es dann keine Verfolgung mehr. Aber bis dann wird es das gehen, gar nicht davon aus, weil wir in einer zerbrochenen Welt leben. Aber da ist es unser Auftrag, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Und ich glaube eben, das ist wie ein Zeichen auch, dass wir das glauben, dass es einmal eine gerechte Welt wird geben und dass es weiterhin eigentlich unser Ideal ist, dass man nach dieser Gerechtigkeit auch heute schon lebt.
Also was du sagst, ist total wichtig, Michael. Ich glaube, das erlebt man auch in den Ländern, wo Christenverfolgung ist. Für sie ist die Hoffnung an die Ewigkeit so etwas von nahe und etwas von real oder realer, als was ich sie im Westen wahrnehme. Und ich glaube, unser Job ist vor allem Not lindern, weil etwas, was Jesus verheißen ist, ist,
zwei Sachen haben darauf sicher. Das ist Verfolgung und das ewige Leben. Und
es gibt so einen Vers in der Bibel, oder?
Wo es heißt, in der Evangelie heißt es
Ziel klar, ist nicht, dass Verfolgung aufhört, oder? Oder das, er hat etwas gesagt in die Richtung, oder?
Also das sagen, dass Verfolgung nicht aufhört, das habe ich vor allem in Ländern gehört, wie im Iran und in China, wo sie sagen, den Christen im Westen nicht, sie sollen gegen Verfolgung beten, sie sollen nur beten, dass es nicht schlimmer wird. Mhm. Weil wo Druck ist, wie ich vorher gesagt habe, die Leute gehen auf die Knie und Gebet ist etwas vom kraftvollsten überhaupt. Und dort, wo du eine betende Kirche hast, eine betende Nation von Christen, das ist der Motor der geistlichen Aufbrüche und der sozialen Veränderung, positiven sozialen Veränderung.
Was kann man dann bewirken, dass eben die Sachen besser werden? Also eben Notlindern, hast du gesagt, für die Menschen beten. Gibt es sonst noch etwas, was man machen kann? Gerade jetzt da als Mensch, wo man vielleicht nicht bei AVC oder bei Christian Public Affairs schafft und immer in diesem Engagement ist.
Gell, wie ich vorher gesagt habe, die Leute, die verlieren zum Teil über Nacht alles. Hab, Gut, Gesundheit, Familienangehörige und stehen vor einem Nichts da. Und solche Leute aufzufangen, ihnen eine neue Existenz zu geben, sie begleiten, sie finanzieren, bis sie selber wieder so einen Job finden, sie vielleicht ins Ausland begleiten, in dem Land, wo sie geflüchtet sind, in ein neues Zuhause gehen, das kostet alles Geld. Neben Gebet braucht es sicher Finanzen. Finanzen ist ein Werkzeug, aber ein wichtiges. Mhm. Und das braucht es auch. Ja, klar, alle, die mithelfen wollen, sollen bitte beten, sollen bitte solche Werke, die unter Verfolgten schaffend auch mitfinanzieren. Ohne das geht es ja auch nicht.
Menschenrechtsorganisationen sind natürlich auch ein wichtiger Teil von der Unterstützung. Und ich würde sagen, jeder kann auch neben dem Beten auch schauen, dass er selber versucht, sein Leben beispielhaft zu leben, indem er auch selber eine Toleranzkultur hat. Und ich finde, das ist heutzutage extrem wichtig, dass man die hat. Das heisst, man kann eine klare Meinung haben, aber man kann auch andersdenkende respektieren. Und wir sprechen heute von Religionsfreiheit für Christen, aber Religionsfreiheit gibt es nur, wenn es sie für alle gibt, sonst gibt es keine Freiheit. Oder wenn nur eine Gruppe Freiheit hat, ist keine Freiheit mehr. Und darum müssen wir uns auch einsetzen für Religionsfreiheit für alle. Das ist meine Meinung. Und das ist wichtig. Und davon werden auch Christen profitieren. Und dann kann auch in einem freiheitlichen Raum kann auch Kirchen ihren Auftrag nehmen. Aber es wäre doch schön, wenn wir wirklich da beispielhaft unterwegs sind auf Ebene Toleranzkultur und Freiheiten für alle. Ja.
Unterstreichen möchte ich zusätzlich einfach noch das Gebet. Gebet ist etwas, wo wir viele Christen oder Pastoren, die im Iran im Gefängnis sind, rausgekommen sind, die gesagt haben, es ist die schlimmste Zeit von ihrem Leben gewesen. Viele haben sich das Leben nehmen, weil sie nicht mehr mit dem Druck können umgehen, mit dieser Angst umgehen, weil sie regelmäßig Tag und Nacht in den Verhörszentren geführt worden sind, wo sie gesagt haben, von dem Moment an, wo sie gemerkt haben, dass man für sie betet, und das ist dann auch gesehen, wo ihre Geschichte viral gegangen ist, über das Internet und so. Dort ist der Unterschied gekommen, wie sie Gebet zum Teil einfach minutenlang aus dieser Angst- und Panikmodus rausgerissen haben. Und das ist wichtig. Und ich glaube, unser Teil ist wirklich, wenn wir nicht zu diesen Leuten kommen, Gebet überwindet halt Raum und Zeit. Mhm. Und etwas möchte ich herausstreichen, im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 14 ist eine Verheißung. Dort heisst, wenn ihr schon nur wegen dem Namen von Jesus geschmäht werdet, dann kommt der Geist vor Herrlichkeit auf seine Kinder. Und das ist das, was wir schauen, schon die Verfolgten im Kolosseum vor 2000 Jahren. Wieso haben sich im Angesicht vom Tod, im Angesicht von der wilden Tiere, die Gläubigen können die Hände heben?
Und gesungen
haben, sind nicht zerbrochen und dort gewesen, sondern haben in den Himmel aufgeschaut und haben Gott angebetet. Wieso haben sie das können? Mhm. Weil Gott eben Realität ist. Er ist kein Gespenst, er ist eine unsichtbare Realität und seine Verheißung ist eben genau dort, wo der blühtende Teil vom Liebe Jesu ist. Da kommt der Geist vor Herrlichkeit, oder der Geist vor der Liebe, vor der Besonnenheit und vor der Kühnheit ist. Das ist das eben auch, was sie erleben. Mhm. Und dort dürfen wir es noch ein bisschen unterführen, indem wir im Westen, wo wir sie so gut haben, sie im Gebet unterstützen.
Ja, und gerade so die Geschichte, wie dort der Kolosseum Rom das zeigt, sind so Märtyrer-Geschichten, die vielleicht, wenn man sie heute lesen, noch nicht mehr so nahe sind, wo man wirklich sich fragt, wie du gesagt hast, oder wie könnt ihr noch fröhlich sein, wie könnt ihr noch singen. Aber die Realität ist, heutzutage gibt es auch noch so Menschen und die haben genau auch die Hoffnung und vermitteln sie an uns. Es gibt ja immer wieder viele Leute, die auch in Kontexten von euch oder anderen Werken in die Schweiz kommen und ihre Zeugnisse erzählen. Und das ist unglaublich bereichernd und ermutigend für uns und wahrscheinlich auch für sie. Oder? Das ist ja immer gegenseitig. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man auf die blanken, nackten Zahlen schaut, ist es ja schon ein entmutigendes Thema. Millionen, aber Millionen von Menschen werden verfolgt. Ich möchte aber gleich positiv enden. Wo sehen ihr da noch Hoffnung und das Positive auch in all dem Leid drin?
Also das Positive sehe ich einfach, wieso werden vor 12 Jahren 100 Millionen und jetzt 365 Millionen Christen verfolgt? Weil es immer mehr Christen gibt. Das ist
ganz einfach nicht.
Ja, das ist zum Teil wirklich, es ist dermaßen rund um den Globus herum, ist dermaßen ein geistlicher Aufbruch, eine Abwendung von Religion über zum lebendigen Glauben an den Vater, an den Sohn und den Heiligen Geist. Und ich meine, wenn wir in der Mission unterwegs sind, die Geschichten, die du in der Evangelien liest, die Geschichten, die du in der Apostelgeschichte liest, wo viele im Westen denken, das sind jetzt schöne Geschichten, das siehst du dort mit deinen Augen, dass es eine Realität ist. Und das ist natürlich eine Attraktion. Und dort kommt Leben rein und der Mensch ist auf der Suche nach Leben und findet es in der Quelle vom Leben, wo Jesus heisst. Und das ist ein Grund, wieso es immer mehr Christen gibt und wieso auch immer mehr Christen verfolgt werden.
Mhm. Ja, deine Frage setzt davon aus, dass das Wichtigste im Leben wäre, eigentlich ein komfortables und verfolgungsfreies Leben zu führen. Und da haben wir, glaube ich, als Christen ein einen anderen Ansatz. Das ist nicht das Wichtigste in unserem Leben. Das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir Gottes Auftrag wahrnehmen, dass wir ein gerechtes Leben führen, dass wir ihm treu sind. Und das kann auch mit einem Preis kommen. Und das muss man bereit sein zu akzeptieren. Und ich denke, da muss man zum Teil auch die Perspektive ändern.
Da sind unsere Glaubensgeschwister in all diesen Ländern ja immer wieder ein grosses Zeugnis. Danke vielmals, Michael Mutzner, Sascha Ernst, haben über das Thema können reden. Und es ist ja die Tatsache, dass Menschen, die unter Verfolgung leiden, grosses Leid erleben. Aber auch wir Menschen hier im Westen können das erleben. Die Frage nach dem Leid haben wir ja in dem Podcast schon mal aufgegriffen. Und in der nächsten Folge werden wir das nochmal machen. Warum lässt Gott Leid zu? Das mal dann mehr aus der theologischen Sicht. Am Mikro war Karl Littli. Bis zum nächsten Mal. Hören die 14 Tage wieder rein, bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.